je mehr ihn dieses überflutet, je ergreifender die Heilstat sich enthüllt. In Klammer Psalm 34,7. Des Vaters Ruf sein Ich erschüttert. Umso größer wird die Last der Lossagung und Verführung kaum gezählter Scharen. Es drückt unsagbar, fällt wie ein Fels auf ihn. Oh, wenn er könnte! In den tiefsten Stuhl der Hölle würde er sich stürzen und ewig nicht sein Haupt erheben, sich verbergen vor den Feueraugen, nicht schauen müssen, wo die Wunden sich ihm blutig zeigen. Ihn erstickt der Glanz der Herrlichkeit. Seine elende Seele schreit um Hilfe, obwohl er das Angebot nicht anzunehmen wagt. Sein Kampf ist so entsetzlich, bis die Kräfte ihm versagen. Er ist das Weizenkorn zwischen den Mahlsteinen, Schöpfungsschuld und heilige Erlösertat. Das Körnlein wird fast aufgerieben. Dennoch achtet eine Schöpferhand darauf, dass es nicht zugrunde geht. Allzu lange darf der Kampf nicht währen, soll das Körnlein eine neue, gute Frucht bringen. Doch wie Jesu seinen Weg vom Abendmahl über Gethsemane nach Golgatha gegangen ist, so muß der finstere Fürst einen gleichen Weg nun gehen. Die Opferzeit kann weder hier noch dort kürzer oder länger sein. Die von Urberufenen 5 Engelsfürsten begeben sich zu Luzifer, so dass jetzt alle 7 bei ihm stehen. Er erschreckt. Wie soll er die ihm stets schwerer werdende Lichtlast ertragen? Es wird höchste Zeit, dass gütige Allmachtshände eingreifen, um den Rest des zermahlenen Weizenkorns zu retten. Es neigt die Ordnung sich zu Luzifer und spricht: Kind heiliger Majestät, siehe, du hast dich einst wieder die Ordnung erhoben und sie in Unordnung verwandelt. Erkenne meinen Strahl des heiligen Morgens, der den Lichtkindern den Grund bereitete, darauf der freie Wille verankert ist. Erinnere dich der Stunde, wo du in gerechter Ehrfurcht und doch fröhlich jauchzend dich dem ewig heiligen Ur, dem ewig einzigen und wahrhaftigen, hingabst, ihm dein Gelübde bringend. Opfere ihm jetzt dein Gelübde, indem du das Chaos deines armseligen Weltgebildes verlässt und dich in den Schoß urewiger Ordnung zurückbegibst. Die Güte hat dir den Weg bereitet. Zum andern neigt der Wille sich herab. Kind heiliger Allmacht, der allmächtige Schöpfer stattete dich mit großem Willen aus, da du aber die Befähigung erkanntest, die dir seine Macht verlieh, verwarfst du seine Gnade und wolltest nicht mehr mächtig in dem Herrn, sondern eigenmächtig aus dir selber sein. Du hast den zweiten Strahl, den Grundpfeiler des freien Willens, in Starrsinn umgewandelt. Damit hast du jene dir einst gegebene Kraft zerstört. Erkenne, dass die Stunde schlägt, deinen Widersinn von dir zu werfen und in den Schoß allmächtigen Willens zurückzukehren. Die Gnade hat dir den Weg bereitet. Zum dritten neigt die Weisheit sich herab. Kind heiliger Allwissenheit, der Heilige schenkte dir die Lichterkenntnis. Dir war möglich, der Schöpfungstage Raum und Zeit zu übersehen. Manches, was der Urewigkeit gehörte, ahntest du. Urgoss seines Lichtes Geist in deinen Geist. Du nahmst das hehre Licht an dich und sagtest: Es ist mein Wissen, ich weiß alles. Und machtest eine schreckensvolle Finsternis daraus. Du hast den dritten heiligen Lebensstrahl in dir vernichtet. Rette dich vom falschen Sinn und nimm das Licht, das dir geboten wird, mit dem du deine Rückkehr in den Schoß allwissender Weisheit haben kannst. Die Langmut hat dir den Weg bereitet. Zum vierten neigt sich der Ernst herab. Kind heiliger Ehre, der Hochpriester Melchisedek verliert dir aus seinem Ernste eine reine Rede. Er war, ist und wird es ewig sein, der die Kraft des Wortes in sich trägt. Als Wort ging er zur Welt. Aus ihm erhieltest du die größte Gabe. Feurige Kraft durchfuhr die Herzen jener, die du lehrtest, und deine Worte Ernst zündete hohe Lebensflammen an. Als du der Kraft, die aber mächtig warst, kehrtest du Melchisedeks priesterlichen Ernst in die Fratze eines Hohnes um. Mit der heiligen, vom Priester anvertrauten Gabe überredetest du deine Schar bis auf die ersten Kinderpaare, die die Hohlheit deiner Zungenfertigkeit erkannten. Du hast den vierten Lebensstrahl in dir der Heiligkeit beraubt. Wende dich nun ab vom Betruge deines Einflusses und des alten Hohnes. Nimm wieder Besitz von des wahren Wortes Kraft, damit du in den Schoß der Ehre heiligen Ernstes zurückkehren kannst. Die Sanftmut hat dir den Weg bereitet. Als fünfte neigt sich die Geduld herab. Kind heiliger Allgegenwart, der Erhabene des urewigen Reiches legte dir ein Gut in deine Hand. Mit unaussprechlicher Geduld deren Flügel Äon mal Äon weiter als die unsichtbaren Grenzen einer Schöpfung reichen. Schuf er sich ein Ebenbild aus der Vielzahl seiner Urgedanken in Macht, Kraft, Gewalt und Stärke, als das mächtigste und größte aller Kinder. Er stattete es aus mit dem Geist der sieben Strahlen, der vier Ströme und der 24 Zeichen seiner Majestät. Er überreichte ihm das offenbarte Siegel, während er selbst Verwahrer der geheimen Siegel blieb. Dieses Ebenbild, das geheiligte Negativ des selbst heiligen Positivs, siehe, das warst du. Als du das in fast vollem Maß erkanntest, sagtest du: Ich selbst bin Strahl und Widerstrahl, bin Pol. Aus eigener Herrscherherrlichkeit will ich regieren. Somit wurde die Geduld in dir zur Ungeduld. Die Lehr- und Prüfzeit werde dir zu lang. In herrschendem Gefühl rissest du im Voraus das an dich, was die Heilszeit dir erst bringen sollte. Lasse ab von deiner Ungeduld, die dich und deinen Anteil an den Rand des Todes brachte. Unterwerfe dich und kehre in den Schoß der Gottgeduld zurück. Die Demut hat dir den Weg bereitet. Als Sechste neigt die Liebe sich herab. Kind heiliger Treue, aus urherrlicher Göttlichkeit gab der Herr ein Kleinod in dein Herz, das war Verständnis über seine Liebe zu dir und war Vernunft, daraus die Gegengabe auf den heiligen Herd zu legen. Da lag deine Liebe als ein brennend Herz, das in allen Kindern die gerechte Liebe zu Gott und auch zu dir entzündete. Und du freutest dich der Liebe. Diese Freude war zu einem Dank, zum Jubel und zum Lob dem Allheiligen dargebracht. Die Zeit war schon gekommen, da Gottes heilige Hände nach deiner Liebe und der Freude griffen, um sie in das Feuer des silbernen Tellers und in die Opferschale einzustreuen. Als du merktest, wie der Kinderliebe zu dir ständig wuchs, machtest du aus dieser reinen Freude pure Eitelkeit. Du erhobst dich über Gottes Liebe, glaubend, dir sei die Kinderliebe weit mehr anteilig denn Gott. Wie groß der Anteil war, der im schöpfungsgerechten Maße urgewidmet blieb, mochtest du nicht sehen. Die Vernunft hattest du in Unvernunft, den Verstand in pure Dummheit umgewandelt. Aber mit Versprechungen, mit äußerer Liebe, die zur Dienerei geworden war, gelang es dir, Kraft des gegebenen Gottesstrahles, deine Scharen zu verlocken und die bunte Seifenblase eines herrlichen Scheinhimmels als wahre Heimstatt ihnen vorzutäuschen. Damit verlor in dir der sechste Lebensstrahl das Innerste, die Verbindung zwischen Gott und Wesen, und es entstanden Sünde, Verderben und Tod. Verlasse diesen Lügenweg. Den Tod hat Gottes Liebe überwunden und die Trennung aufgehoben. Sie nahm auch dir den Todesstachel. Durch ihr unvergleichlich heiliges Opfer schuf sie die Verbindung zu Heil und Leben, jetzt zur Umkehr, einst zur Heimkehr, mit der Wiedereinsetzung in alle deine Schöpfungsrechte. Kehre in das liebe Herz zur Freude Gottes heim, denn du sollst an Gottes Segen wieder Anteil haben. Die Treue hat dir den Weg bereitet. Sechs Engelsfürsten sprachen. Die Gestalt auf dem nackten Stein sinkt immer mehr in sich zusammen. Es ist schwer zu sagen, was sie niederbeugt. Die gerechten Anklagen, die auf ein unerbittliches Gericht hindeuten, oder die ihr unmöglich erscheinende Gnade. In Gethsemane zuckten des heiligen Peters Schultern im übermenschlichen Schmerz der Toderkenntnis, im heißen Ringen um die Vollerlösung. Der schattenlosen Gestalt, die neben dem Erlöser stand, da nicht bereit, im Vorhinein die Gnade anzunehmen. Zucken nun die Schultern im schmerzlichen Erkennen. Für dich zu spät. O, wie drückt das Wort zu Boden, vom Weizenkörnlein, das noch zwischen beiden Steinen der Schöpfungsschuld und der Erlösungstat gerieben wird, ist fast nichts mehr da. Die bitterarme Seele. Wer will ihr helfen, das Gericht zu tragen, ihre ungeheuerliche Last den Heilandshänden zu belassen, die bedingungslos das Opfer trugen und die nun, noch blutend, den Segen eines heiligen Karfreitag auf die Erde gießen? Ja, wer anders kann noch helfen als die Barmherzigkeit? Sie neigt ihr lichtumstrahltes Haupt zu dem Gebeugten, hebt ihn mit sanfter Hand von seinem Steinsitz hoch und hält die wankende Gestalt im Arm. Sonst würde sie zusammenbrechen. Die niedrigste Seele muss nun ebenso den Kampf allein ausfechten, wie in der Nacht vorher der Einsame, der heilige Peter als Menschenseele Jesu, seinen Blutkampf, sein bittervolles Kelchgebet. Die Barmherzigkeit spricht. Kind höchsten Friedens, der Urvater der Wahrheit und des Lebens gab dir ein Siegel. Du warst sein Widerhall, das gerechte Negativ. Aus deinem Schoße sollten seine hohen Urgedanken, Gott lebensfähig, geboren werden. Das ganze Wunderwerk der Schöpfung lag bereit, durch deine Hände für alle Nachgeborenen zur herrlichsten Entfaltung zu gelangen. Damals hattest du den Weg erkannt und fühltest dich in Ur erhoben als sein erstes Kind. Dein jubelndes Glück war seiner hehren Freude Widerhall. Dass aber die Erwählung, dein Erstgeburtsrecht vor allen Kindern, ein Heilsakt der Barmherzigkeit gewesen war, lehntest du bald ab. Nicht aus des Vaters Strahlung, bloß um deinetwillen wähntest du, das Vorrecht zu besitzen. Damit löschtest du die letzte Fackel in dir selber aus. Du wurdest Finsternis. Du wolltest Ur betrügen. Barmherzigkeit, Geduld und Liebe begaben sich in den Schutz von Ordnung, Wille, Weisheit und Ernst, damit das Gericht nicht gleich an dir gehalten ward. Die bestimmenden Eigenschaften forderten die Sühne, als die Tragenden vergeblich dich zur Umkehr zu bewegen suchten. In deinen Suhl waren dreimal reine Engel freigegangen, um durch Inkarnierungswege auf dich einzuwirken. Der Schöpfer sandte erstmals seine Kinder aus, dann der Priester und dann Gott. Jedes Mal riefst du die fast völlige Zerstörung dieser Freistätten durch im Freiheitsgesetz verankerte Kraftbefähigung hervor. Die reinen Engel, Adam und Eva, waren deine Kinder, die sich bei dieser Lossagung zu Ur bekannten. Und beide hast du schwer verführt, dass sie Edens Schutz verlassen mussten. Im Morde Abels, in der Sintflut, Abrahams Opferwilligkeit und Esaus Linsensuppe, in vielen Geschehnissen ward dir dein falscher Weg gezeigt, aber auch die Möglichkeit zur freien Umkehr. Alles schlugst du aus, jeden Ruf aus Urs Heiligtum. Nichts hob deinen Starrsinn auf. Fraglich wäre auch des Vaters Kindsendung gewesen. Übernahm der Sohn nicht aus Geduld und Liebe seine Sendung, um sich opfernd eine endgültige Wendung herbeizuführen. Der Zustand, den du frevelhaft in Nichtachtung von Urs Heiligkeit geschaffen hattest, durfte nicht mehr bleiben, um eben diese Heiligkeit nicht zu verletzen. Deshalb richtete der Herr das Werk auf eine alsbaldige und unwiderrufliche Entscheidung, die dem ewig heiligen Ur vollste Genugtuung und Sühne gab. Der Sohn übernahm das Werk, in ihm wohnte die Fülle der sieben Eigenschaften und der vier Wesenheit. Diese Fülle war nicht seinem Geist, sondern seiner Erdenseele unterstellt, deren Aufgabe es war, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Sie vollbrachte es. Jesu, der Sühnesohn, ging seinen Opferweg. Nun, Satana, Luzifer. Glaubst du nicht, dass das unsagbare Opfer einer Gegengabe würdig wäre? O lasse deinen Starrsinn fallen. Was ist das Aufgeben deiner zerbrochenen Scheinmacht gegenüber Jesu Tat von Gethsemane und Golgatha? Das vollbrachte er für dich. Was sollst du für ihn vollbringen? Was du hingibst, wird er für dich zum Segen machen. Ich sehe deine innere Zerrissenheit, verursacht durch des Gewissens Pein, die umso ärger wird, je länger du die Einsicht zuzudecken suchst. Gehe doch die Schritte, die von Erkenntnis zum Bekenntnis führen, so wird aus dem Gewissen das große Wissen und deine Pein verwandelt sich in Freude. Gewissen und Erkenntnis sind des Tores Flügel, vor dem die irregegangene Seele steht. Volle Hingabe und des höchsten Wille öffnen dir das Tor. Dann wird dir leicht, ein Bekenntnis deines Frevels vor Gott auszusprechen. Und es kommt das große Wissen über dich mit aller Kraft und Herrlichkeit. Sanft hebt der Kronträger Luzifers tief gesenktes Haupt empor. Keine Sünde ist so groß, dass sie nicht in Jesu Opfer ihre Tilgung fände. Hebe deine Augen auf zu dem, der im Kreuztod alle Sünden eingeschlossen hat. Hoher Trost wird dir zuteil. Die Trostkraft liegt in der Barmherzigkeit. In der Folge des für dich vollbrachten Opfers hat Ur seine Heiligkeit bedeckt. Gehe durch das Gewissens, das Erkenntnistor, dort. Gabriel zeigt sieghaft lächelnd auf Jesu. Steht der Menschensohn, er ist bereit, dein Vater zu sein. Wer fasst die heilige Stille, die dem großen Mahnruf folgt? Sie lastet schöpfungsschwer auf dem Entscheidungsort. Luzifers letzter Widerstand bricht zusammen, als er, bezwungen durch die Worte aller Eigenschaften, auf Jesu blickt. Doch da steht nicht mehr der Menschensohn, sondern der Meister aller Ewigkeit ihm gegenüber. Wie ein Feuerbrand stürzt es über seine Seele. Was habe ich getan und mich am Heiligen versündigt? Kann ich selbst aus Raum weiter Ferne meine Augen auf ihn richten, der meiner Sünden Last trug? Darf ich eine Bitte um Vergebung meines frevlen Handelns hegen? Muss mich der Ewige nicht sofort verdammen, in ein Nichts auflösen, wenn ich bloß in Gedanken einen Schritt zu ihm hinzugehen wage? Die bitteren Fragen entfesseln einen neuerlichen Kampf im dunklen Wesen, das eine Hölle so erschüttert, wie noch nie geschah. Immer schrecklicher steht die Erkenntnis auf. Ich versuchte, die Gottheit zu betrügen. Golgatha wetterleuchtet über ihm als Richterschwert. Er möchte seine Augen schließen, möchte fliehen, allein. An ihm erfüllt sich jenes wahre Wort. Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? In Klammer Psalm 139, 7. Ordnung und Wille erfassen seine abwehrend ausgestreckten Hände, und Geduld, Liebe und Barmherzigkeit gehen wegbahnend vor ihm her. Weisheit und Ernst decken ihm den Rücken und verleihen Schutz. So lässt sich endlich der Dämon und Widersacher willenlos zur Gottheit führen. Er hat seinen Willen hingegeben. Zwei Empfindungen streiten noch in seiner Brust. Die große, nicht mehr einzudämmende Heimsehnsucht und das Gefühl völliger Verlorenheit. Er steht vor dem heiligen Kreuzträger. Die Engelsfürsten haben einen Ring um Licht und Finsternis gebildet. Noch wankt und schwankt alles in Luzifer. Sein Ich gleicht einer zerplatzenden Welt. Jetzt streckt Ur seine Hände nicht noch einmal aus. Jetzt muss das verlorene Kind selbst niederfallen und sich demütigen. Wer spürt auf Erden das erschütternde Geschehen, das hier vor sich geht? Nur die seligen Kinder ahnen es. Doch des Reiches Erste haben mit geheiligter Bereitschaft das Mitopfer übernommen im gerechten Dienst an Urs Erlösungswerk. Ihr Gebetskampf hilft dem Verlorenen, sich endlich unter Golgatha zu beugen. Den allgewaltigen Sinn der Karfreitagnacht vermag niemand zu verstehen. Ein anderer Tag wird ihn offenbaren. Ur allein trägt in sich die Gewalt der Entscheidung. Doch Ursache und Wirkung der Erlösung sind zu erkennen, wenn sich ein Herz in der Erkenntnis aller seiner Schuld und Sünde beugt. Was alles durch Luzifers Seele jagt, sein Herz zerschlägt. Mit Menschenworten ist das nicht zu sagen. Er, der sich über Ur erhob, der den Himmel an sich reißen wollte, schaut nur einmal in die Augen, deren Glanz er nicht erträgt. Dann fällt er nieder. Sein Haupt wühlt er förmlich in den Boden. Ein Schrei voll unsagbarer Qual bricht aus ihm. Geh von mir hinweg, ewig Allheiliger, zertrümmere mich. Ich bin nicht wert, im Staub vor dir zu liegen. Das Wort als Bekenntnis der tiefst gefallenen Seele ist ausgesprochen. Noch halten die Fürsten den Jubel einer Ewigkeit zurück, noch harren sie der Antwort. Doch das Ende schauen sie, und unnennbare Seligkeit durchbebt ihr Wesen. Sekunden gehen schweigend, lastend durch Raum und Zeit, erfüllt vom Schicksal Luzifers. Seine Seele fühlt das Geschick, er drückt sich tiefer auf den Boden, und endlich, endlich brechen ihm mit elementarer Gewalt die Tränen aus. Luzifer weint. Noch ist's kein geläutertes Weinen, aus Erkenntnis kommend, sich versündigt zu haben. Noch ringen Schmerzen der Erniedrigung im Weinen mit. Aber auch das Wissen der Begnadigung nicht würdig und daher verworfen zu sein. Als Luzifer das bewegt, beugt der Vater sich zu seinem verzweifelten Kind herab, richtet es empor, dass es kniend sein Haupt an jene Seite legen kann, die des Söldners Speer zerstach, und spricht: Mein Kind, du willst, dass ich dich vernichten soll? Das kann ich nicht, denn du selbst hast dich in deinem Höllenwesen aufgespalten und zertrümmert. Aber ganz kann ich dich wieder machen, dein Gebrechen heilen und dein zersplittertes Sein zu jener machtvollen Einheit gestalten, wie du am Beginn der Tatschaffung gewesen bist. Willst du das? So sprich, und es soll geschehen. Das kann es nicht, erwidert tonlos Luzifer. Was ich dir Böses tat, verlangt ewigliche Sühne. Verwirf mich, stoße mich von dir, zu schwer lastet auf mir das Golgatha. Meinst du, dass es dir schwerer ist, als mir es war? Luzifer erbebt bei dieser Frage. Seine Hände suchen einen Halt am heiligen Gewand. Du hast recht, murmelt er hoffnungslos. Lege dein Kreuz als Sühne und gerechtes Gericht auf mich, bis ich unter meines fluchwürdigen Daseins ewiger Last vergehe. Nie war und wird jemand so ohne allen Trost sein, wie jetzt der noch Verlorene. Mein Kind, gütiges Erbarmen umhüllt Luzifer. Du willst nicht mehr sein. Ich soll dein Wesen und dein Leben nehmen. Es ist dein bitterster Ernst. Aber warum klammerst du dich an mich? Warum suchen deine Hände einen Halt an mir? Warum weinst du noch so sehr, dass deine Tränen meine Opferschale des heiligen Herdes füllen? Es ist mein Fluch, den ich mir aufgebürdet habe. Von dir loskommen, von dir zerschlagen werden wollen und doch nimmer von dir lassen können, weil, denn du bist Ur. Willst du mich erlösen? So erlöse mich von mir. Ich erfülle deine Bitten, überlasse mir jedoch die Art und auch die Zeit, die ich daran knüpfe, sagt Ur. Dein Opfer komme über mich, entgegnet Luzifer und erwartet die Vernichtung. Im Himmel fluten übermächtig die vier Lebensströme. Engel, Kinder, selige Geister schöpfen an den Ufern dieses Wasser, das in dieser Nacht die höchste Segnung trägt. Die Wächter an den Quellen gießen es als heiligste Erbarmung über die Materie aus, über Luzifer. Es wird sein großer Fall gesäubert. Seine Reue erfährt höchstmögliche Steigerung, bis endlich seine Tränen solche wahre Reue werden, frei von Schmerzen der Erniedrigung. Immer fester klammert er sich am Gewand des Heiligen an, je mehr er an die Vernichtung glaubt. Mein Kind. Zum dritten Mal ertönt das Wort. Was ich dir jetzt kundtue, geschieht um meines Werkes Krönung willen als Ur, als der ewig Heilige, der ewig Einzige und Wahrhaftige. Denn da mein Opfer aller Schöpfung gilt, muss die Entscheidung über dich nun aus dem Schöpfungsall getroffen werden. Doch siehe, wenn ich auch als der Allmächtige, als Höchster und als Heiligster die Abrechnung mit dir zu halten habe, so wisse, dass nach deinem reuigen Bekenntnis Geduld, Liebe und Barmherzigkeit nicht mehr den Schutz von Ordnung, Wille, Weisheit und Ernst benötigen. Ihr Opferziel ist ja erreicht. Vor dir liegt ein bitterschwerer Weg, weil die von dir erbetene Vernichtung nicht plötzlich, nicht ohne vorherige Buße, vor sich gehen kann. Ich opferte in meinem Erdenleben die von dir geraubte Schöpfungszeit, die geistig das unendlich Vielfache der Materiezeit beträgt. So wäre es kein Opfer, willst du schnell vernichtet sein. Dein Leben soll ich nehmen, sagtest du. Oh, das geschieht ja ohnehin. Denn es ist zu nichts mehr Nütze. Es wird ausgelöscht. Auch muß ich dir, nach deinem Wort, mein Kreuz als Gericht und Buße auferlegen, bis du unter seiner ewigen Last dein fluchwürdiges Dasein verlierst und am Ende von dir selbst Erlösung findest. Das alles muß mit dir geschehen, Luzifer, bis zuletzt dein Höllenleben ausgelöscht sein wird. Nun höre und gib Antwort, ob du mit meinen gerechtgestellten Bedingungen einverstanden bist. Deine Auflösung, die dir unter meiner Kreuzesbürde widerfährt, kann erst beendet sein, wenn ich nach meiner geistigen Wiederkunft das Reich des Friedens aufgerichtet habe und nachdem alle Verlorenen und Verirrten ohne jede Ausnahme sich auf dem Rückweg zur Urheimat befinden. Dein Weg wird umso schwerer, je näher er dem Ende kommt. Und doch, was ist das gegen meinen Weg? Ich trug fürwahr alle Sünden und heile damit alle Schmerzen. Deine Schöpfungsschuld nahm ich auf meine Schultern. Du hingegen, Luzifer, trägst deine eigene Schuld, obwohl die Menschen ihre Lasten auf dich wälzen. Noch kurz vor meiner Wiederkunft wird man heftig schreien: Luzifer, der Erzbösewicht, hat an allem Schuld. Er ist der Verführer. Da gedenke meiner Marter und dass es bei mir hieß: Schuldig. Dann lerne schweigen, wie ich geschwiegen habe, und trage willig dieses Kreuz. Nichts ist so schwer und nimmt der Seele alle Kraft wie das verkannt werden. Am Wegsaum zwischen Licht und Finsternis wirst du fragen: Warum glaubt man noch, ich sei der Fürst der Hölle? Das Schwerste an der Bitternis wird sein, den Menschen nicht mitteilen zu dürfen, dass du dich dem Kreuz von Golgatha längst beugtest. Auf diese Weise ist es möglich, dich von dir selber zu erlösen. Was auch soll von deinem Dasein übrig bleiben? Die Hölle erhebt sich über dich und einer über den anderen. Das wirkt sich weltlich schrecklich aus, bis sich am Ende Welt wieder Welt erhebt. Dem musst du zusehen, ohne Macht, ohne dem fürchterlichen Einhalt gebieten zu können. Man wird dich gar nicht hören, ja, schmähen, als den Urheber der entsetzlichen Zeit. Das sind die Folgen deines Falles. Gedenke dann der Schmähungen, die ich schuldlos hingenommen habe. Du hattest aus deiner Lebenskraft eine um die andere Schar herausgestellt, ein beachtlicher Teil von dir. Werden sie weggenommen und auf den Umkehrweg gebracht, so wirst du immer kleiner, bis endlich dein persönliches Wesen übrig bleibt. Dann, Luzifer, bist du von dir erlöst, vom teuflisch bösen Sein. So ist der Höllenfürst und seine Macht für immer ausgelöscht. Aber übrig, Luzifer, übrig bleibt deine Seele, dein Herz, deine Wesenheit. Und das muss bleiben als ewiges Symbol meiner Erlösertat, meines, es ist vollbracht. Das musst du willig auf dich nehmen unter Anerkenntnis meiner dir neu gestellten Bedingungen. Tust du auch das, so werde ich dir alles Weitere enthüllen, was mit dir hernach geschieht. Hielten die Engel berechtigt ihren Jubel zurück, als sie zwar des Gefallenen Erkenntnis sahen, doch das Urteil des gerechten Richters noch nicht kannten? Ist das Barmherzigkeit? Oder müsste nicht der Kronträger etwas hinzusetzen? Eine Urteilsergänzung? Niemand weiß, was folgt. Es lebt in Urgeheim. Es ist ein vernichtendes Urteil. Ein schnellerer Tod ist der kleinere Schrecken gegenüber eines lebenslangen Kerkers. Allein es ist gerecht. Ur hat es gefällt. Das geht durch Luzifers zerschlagene Seele, durch sein todbereites Herz. Wohl versiegen seine Tränen. Allein die Traurigkeit ob seiner Verfehlungen bleibt ungemindert. Ganz still hält er sein Haupt an Jesus Seite, die Hände in den Gewandfalten des Heiligen. Nun hebt er sein Gesicht empor. Ach, wie muß der Vater in Ur sich Gewalt antun, um sich nicht zu früh zu beugen und das über alles geliebte Kind zu trösten, ihm das bereit gehaltene, aber noch verhüllte Geschenk zu übergeben. Luzifers Stimme klingt fast ruhig, als er sagt: Ich anerkenne deine Bedingungen, Ewiger, will sie einhalten und deinem Urteilsspruch mich beugen. Ich sehe, es gibt kein Entrinnen. Und wahrlich, o Allmächtiger und Allheiliger, du zeigtest mir die Zukunft so, wie sie kommen wird. Ich anerkenne und bekenne, möchte alles wieder gut machen. Ach, wie soll mir das gelingen? Den meinen werde ich zum Abtrünnigen, den Menschen, der Erzböse bleiben und dir, deinem heiligen Schöpferwerk, bin ich ein ewiger Makel. Wieder gut machen wollen und nicht können, ist meine härteste Qual. Ich muss, ich will sie tragen. Und doch. Luzifer schweigt längere Zeit. Neue Bilder drängen sich in seiner Seele. Wie sollte ich das alles aus mir tragen können? Nein, nein, das bringe ich nie fertig. O Jesu! Schreit er plötzlich auf. Jesu, hilf mir! Luzifers Hände sinken nieder, sein Haupt liegt auf des Meisters Füßen. Die Fürsten haben im Moment des Notschreies: Jesu, hilf mir! Ihren Lichtring eng geschlossen. Ein Strahlen, ein Lichtfeuer hebt an. Und im Reiche läuten alle Glocken. Helle Posaunen hallen durch die Räume. Der Engelsjubel bricht hervor. Befehlsträger schmücken des Reiches Dom. Älteste stehen an den Toren. Die Wächter auf den Zinnen. In verschwenderischer Pracht verstrahlt die Ursonne ihren Glanz. Nicht zu schildern ist, was der Notschrei, das Gegenwort des Kreuzträgers, auslöst dort. Es ist vollbracht. Hier. Jesu, hilf mir! Den Menschen ist der Titanenjubel bloß anzudeuten. Die Welt hat weder Gedanke, Wort noch Vorstellung von dem, was der Hilferuf des reuevollen Schöpfungskindes hervorgerufen hat.